SWR 2 aktuell.
Und das sind einige der Themen bis 6:30. Bund und Länder beschließen weitreichende Corona-Einschränkungen. Wie die genau aussehen, frage ich gleich unsere Korrespondentin in Berlin. Der ehemalige österreichische Bundeskanzler Kurz zieht sich aus allen politischen Ämtern zurück. Dazu ein Kommentar und nach einer aktuellen Meldung. Sie haben es eben in den Nachrichten gehört, ist auch der aktuelle österreichische Bundeskanzler zurückgetreten. Wir versuchen, die Hintergründe zu bekommen. Im Studio ist Gerhard Leitner. Einen schönen guten Abend. Die Ministerpräsidentenkonferenz hat am Nachmittag zusammen mit der geschäftsführenden Bundeskanzlerin und dem wohl nächsten Bundeskanzler Scholz eine weitere Verschärfung der Corona-Politik beschlossen. Olaf Scholz hat bei der anschließenden Pressekonferenz auf die Dringlichkeit nochmal hingewiesen.
Ich glaube, dass es richtig ist, dass wir jetzt diesen Weg gehen und dass der Deutsche Bundestag darüber diskutiert, weil ja die Ursache unserer gegenwärtigen Situation klar beschrieben werden kann. Es haben sich nicht genügend Bürgerinnen und Bürger impfen lassen. Und alles, was wir jetzt erleben, alles, was uns gegenwärtig umtreibt, hat etwas damit zu tun. Natürlich würden wir jetzt auch bei einer höheren Impfquote alles dafür tun, dass sich möglichst viele jetzt eine Auffrischungsimpfung holen. Aber wir hätten nicht diese Dringlichkeit, wie wir sie jetzt haben. Wir könnten das gezielt, zügig, aber weniger drastisch angehen, als wir es jetzt machen.
Über die Ergebnisse der Bund-Länder-Konferenz will ich mit Efi Seibert in unserem Hauptstadtstudio sprechen. Frau Seibert, bevor wir darauf zu sprechen kommen, was die zentralen Beschlüsse sind, vielleicht gerade noch mal mit Bezug auf den O-Ton von Olaf Scholz. Haben Sie das auch so empfunden, dass da wirklich so ein Druck da war, so eine Dringlichkeit?
Ja, auf jeden Fall. Also das hat auch die Kanzlerin nochmal gesagt. Wir haben erkannt, wie schwer die Lage ist. Aber alle, die da saßen, haben immer nochmal gesagt, wir säßen hier nicht in dieser Art und Weise, wenn die Impfquote in Deutschland höher wäre. Das sind alles Beschlüsse und Maßnahmen, die jetzt getroffen werden müssen, weil sich nicht genug Menschen freiwillig haben impfen lassen. Und das erhöht natürlich nochmal sehr, sehr stark den Druck auf die Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, was sich natürlich dann auch in den Maßnahmen widerspiegelt.
Genau, lassen Sie uns mal über die Maßnahmen sprechen. Wie sehen die konkret aus?
Also es wird nicht lustig für nicht geimpft, also für diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen. Die können nämlich eigentlich fast nichts mehr machen. Fängt schon an beim Weihnachtsshoppen, also Läden. Das geht nur noch mit 2G, sprich geimpft oder genesen. Manchmal auch sogar 2G plus. Soll natürlich niemand verhungern. Also deswegen bleiben natürlich Supermärkte und Apotheken. Da können auch andere noch rein. Aber ansonsten der normale Laden, das normale Restaurant, das normale Kino, alles, was auch das Freizeitleben betrifft, auch die Weihnachtsmärkte, alles 2G. Es wird auch ein bisschen einsam für Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, denn sie dürfen sich auch nur noch mit wenigen Menschen treffen. Ein Hausstand plus 2 Leute, das ist nicht sehr viel. Also insgesamt tatsächlich wird es wirklich hart werden für Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen.
Es läuft also alles auf 2G im öffentlichen Leben hinaus. Warum dann nicht gleich eine neue Bundesnotbremse?
Naja, es wird schon noch unter Umständen etwas härter werden und dann Richtung Bundesnotbremse gehen. Aber das bedeutet natürlich auch, dass Läden schließen können. Und das sollte ja bisher auf jeden Fall vermieden werden, dass die Läden schließen. Und trotzdem ist es in manchen Regionen in Deutschland so schlimm, dass man auch das überlegt, dass man einfach einen totalen Lockdown braucht, zumindest für eine ganze Weile, wo auch wieder Geimpfte betroffen sind. Und das muss aber erst noch mal tatsächlich dann durch den Bundestag, denn das ist ja eben Bestandteil des Infektionsschutzgesetzes. Das ist jetzt ja gerade erst verändert worden, auch vom Bundestag. Und da sind so harte Regeln wie Schulen schließen oder auch Läden schließen, die ja im Moment nicht mehr drin.
Bei der anschließenden Pressekonferenz hat sich ja auch noch Bundeskanzlerin Merkel geäußert, und zwar erstens zur Dringlichkeit und zweitens ganz klar auch für eine allgemeine Corona-Impfpflicht, so wie es viele Politiker davor schon gefordert haben. Geht da noch überhaupt ein Weg dran vorbei?
Na, Merkel kann jetzt natürlich nicht mehr mit abstimmen. Also sie hat halt so gesagt, wenn ich noch im Bundestag säße, dann würde ich als Abgeordnete meine Stimme dafür geben. Das hat auch übrigens der demnächst Kanzler Olaf Scholz schon gesagt. Auch er wird, wenn diese Abstimmung ansteht, tatsächlich für eine allgemeine Impfpflicht sich aussprechen und stimmen. Und das geht ja wirklich parteiübergreifend. Das sind durchaus auch Leute aus der Union Politiker, genauso wie aus der Ampelkoalition, die sagen, es führt einfach kein Weg dran vorbei, weil auf freiwilliger Basis sind wir leider nicht weit genug gekommen und nun müssen alle darunter leiden. Und das kann so nicht sein. Das ist natürlich ein weiter Weg, weil es ist natürlich ein schwerwiegender Eingriff. Was nicht passieren wird, ist, was auch Politiker wie Jens Spahn, der Gesundheitsminister, teilweise als Bild gebraucht haben, es wird niemand in Handschellen zum Arzt geschleppt und zwangsgeimpft. Also das ist so ein Bild, was überhaupt nicht stimmt. Das ist wie wenn man über eine rote Ampel fährt. Es gibt dann ein Bußgeld, man muss Strafe zahlen. Aber es ist trotzdem ein schwerwiegender Eingriff und deswegen wird jetzt der Ethikrat gefragt, ob er eine Empfehlung aussprechen kann. Und wenn das soweit ist, dann wird es tatsächlich in den Bundestag gehen und dann soll es eine Abstimmung geben, bei der jeder nur nach seinem Gewissen entscheiden soll.
Informationen zu den Bund-Länder-Corona-Beschlüssen waren das von Evi Seibert in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer machte deutlich, dass es sich um Mindestbeschlüsse handelt. Ihr gehen die Beschränkungen von 15.000 Personen bei Großveranstaltungen nicht weit genug. Deshalb werde man in Rheinland-Pfalz bei der Grenze von 10.000 bleiben, sagte sie.
Bei Großveranstaltungen ist eine Obergrenze jetzt bei 10.000. Das haben wir uns überlegt. Und ich hoffe, dass unsere Sportvereine, das sind ja vor allem die Sportclubs, die betroffen sind, dafür auch Verständnis haben. Ich glaube aber, wenn man auf die Größe unserer Stadien schaut, kann man das vertreten. Und ich habe die Erfahrung gemacht mit unseren Fußballclubs, dass sie das dann auch sehr genau und dezidiert einhalten, was Abstand und Maske und all die Dinge betrifft. Das Thema Clubs und Diskos, die wir auch eigentlich aus Schutzgründen gerne geschlossen hätten, sind jetzt so geregelt, dass sie spätestens mit einer Inzidenz von 350 pro 100.000 Einwohner geschlossen werden sollen. Das alles geht nur mit einem Landtagsbeschluss. Und deshalb werden wir in der Sondersitzung des Landtages, die ja anstehen wird, werden wir dann dieses Thema einbringen und danach dann eben durch eine Änderungsverordnung auch das Thema Clubs und Diskos beschließen.
Soweit die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Nach den Bund-Länder-Gesprächen in Baden-Württemberg will die Landesregierung morgen eine neue Corona-Verordnung auf den Weg bringen. Ob die Ministerpräsidentenkonferenz da irgendwelche Veränderungen gebracht hat, ist bisher nicht bekannt, aber wir werden natürlich morgen ausführlich darüber berichten. Die Corona-Maßnahmen in Deutschland werden also nochmal verschärft. Darüber spreche ich im SWR-Tagesgespräch mit dem CDU-Politiker Norbert Röttgen, sozusagen eine Stimme aus der zukünftigen Opposition. Herr Röttgen, die Länder haben in der letzten Zeit immer lauter wieder nach der sogenannten Bundesnotbremse gerufen. Zeigen die Beschlüsse vom Nachmittag nicht, dass es auch ohne die Ausrufung der epidemischen Notlage nationaler Tragweite geht?
Ja gut, ich will den Streit jetzt nicht weiter eigentlich fortsetzen, denn der Punkt ist, bis auf darauf, dass man die epidemische Notlage von nationaler Tragweite nicht mehr ausdrücklich aufnimmt ins Gesetz, wird ja im Übrigen das Gesetz wiederhergestellt. Das ist jetzt sozusagen der gesichtswahrende Teil für die Ampelkoalition. Ich halte das kommunikativ immer noch für einen Nachteil, denn Kommunikation ist ja ganz wichtig in dieser Pandemie. Aber das Wichtigste ist natürlich, dass das Rückgängigmachen der Einschränkung der Möglichkeiten der Länder, dass das zurückgedreht wird und jetzt wieder die Länder alle Möglichkeiten haben. Das ist das Wichtigste und bundeseinheitliche Möglichkeiten auch etabliert werden.
Wenn Sie von Kommunikation sprechen, da gab es ja heute schon deutliche Worte über alle Parteien hinweg. Auch der demnächst gewählte Bundeskanzler Scholz hat ja auch ziemlich klar gesagt, was er von der ganzen Sache hält. Hätte das schon früher kommen sollen?
Ja, das glaube ich, das ist ja unbestreitbar und das muss man auch sagen. Schon die noch amtierende Regierung hätte früher handeln können und darum müssen. Und ich habe überhaupt kein Verständnis dafür gehabt, dass die ins Amt kommende Ampelregierung dann noch weiter verzögert hat und dann zunächst mal ja die völlig falschen Signale gesetzt hat in Richtung, jetzt ist die Freiheit wieder da und darauf bestanden hat, das Infektionsgesetz zu schwächen. Und da ist Zeit verloren. Wertvolle Zeit ist natürlich verloren gegangen dadurch. Wochen, in denen gehandelt hätte werden können und müssen. Nun gut, jetzt sind wir wieder da, wo wir schon einmal waren. Und das ist immerhin jetzt erreicht worden.
Es wurde viel auf die alte Bundesregierung beziehungsweise auch auf die künftige, auf die Ampel geschaut, was die Verantwortung in Sachen Corona-Politik angeht. Aber exekutiert werden die Maßnahmen ja durch die Länder. Haben die Ihrer Meinung nach, Herr Röttgen, so wie häufig behauptet, den ihnen zur Verfügung stehenden Instrumentenkasten auch wirklich vollständig ausgenutzt?
Nein, es gibt eine Verantwortung natürlich von Bund und Ländern. Und beide Regierungsebenen haben die Rechtslage und Möglichkeiten, die ja bestanden, bevor die Ampelkoalition das Gesetz geändert hat, bis zu diesem Zeitpunkt jedenfalls nicht alle in gleicher Weise voll ausgeschöpft. Da wäre mehr möglich gewesen. Das muss man, glaube ich, zugeben. Ehrlichkeit ist auch ein Gebot, wieder Vertrauen zu gewinnen bei den Menschen. Und darum ist das ein Teil von Verzögerung, der auch schon auf der Basis der alten Rechtslage sowohl durch Bundesregierung damals und Landesregierungen eingetreten ist.
Wenn Sie sagen Vertrauen gewinnen, da spielt ja die CDU in der Opposition auch eine ganz wichtige Rolle. Die Partei ist ja gerade dabei, die Führung neu zu besetzen. Sie sind ja ein Teil davon. Wie würden Sie denn Ihre Rolle in der Opposition beschreiben?
Also wenn es um Notlagen geht wie diese Pandemie, dann sind wir als CDU nicht als Opposition vor allen Dingen gefragt, sondern dann reichen wir die Hand zu überparteilichem und dadurch wirksamen Handeln. Sie muss allerdings angenommen werden. Wenn sie nicht angenommen wird, dann muss man es wiederum kritisieren. Aber wir waren und sollten jetzt fortwährend bereit sein, diese gemeinsame nationale Notlage gemeinsam mit vereinten Kräften zu bekämpfen. Und dann haben wir natürlich die Oppositionsarbeit im Übrigen. Wir wünschen, weil die Lage so schwierig ist, dieser Regierung des Landes wegen Erfolg. Wenn die Regierung dem Erfolg im Wege steht, werden wir es kritisieren, auch mit einer scharfen Klinge. Eine scharfe Klinge führen, wenn die Regierung wirklich Kritik verdient hat. Und im Übrigen geht es natürlich darum, dass die CDU nach und nach, nach 16 Jahren Regierungszeit, wieder selber daran arbeitet, die besseren Antworten und Konzepte zu entwickeln. Das ist das Entscheidende dafür, dann bei der nächsten Gelegenheit auch wieder Vertrauen gewinnen und Wahlen gewinnen zu können.
Vielleicht noch abschließend, was eine allgemeine Impfpflicht angeht, werden Sie zitiert, Sie hätten sich dazu durchgerungen. Welche Hoffnungen und welche Befürchtungen verknüpfen Sie denn mit so einer Impfpflicht?
Zunächst die Einschätzung, dass jetzt, auch nachdem wir sehen, alle Appelle an die Freiwilligkeit haben nicht hinreichend gefruchtet, die Impfquote ist zu gering, hat sich ja die gesellschaftliche Einschätzung auch entwickelt. Und es gibt jetzt eine große Mehrheit, die das befürwortet. Und wenn man nun in Abwägung stellt, den Eingriff in die körperliche Unversehrtheit und Selbstbestimmung des Einzelnen mit den enormen Schäden, die wir jetzt wieder sehen, mit Krankheit und Todesfällen, dadurch, dass wir wieder die schwerste Infektionswelle haben, müssen wir, glaube ich, zu dem Schluss kommen, dass diese allgemeine Impfpflicht jetzt ein Gebot ist, das auch so viel gesellschaftliche Akzeptanz hat und verfassungsrechtlich möglich ist, dass ich mich auch zu der Einführung nun bekannt habe.
Im SWR-Tagesgespräch war das der CDU-Politiker Norbert Röttgen. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und angesichts drastisch steigender Infektionszahlen unterstützt auch die Mehrheit der Deutschen eine Verschärfung der Corona-Regeln. Das zeigt der aktuelle ARD-Deutschland-Trend. Mehr von Markus Sambale.
Was Jens Spahn in seinen letzten Tagen als Gesundheitsminister ständig wiederholt:
Die Lage ist dramatisch ernst.
Das empfinden auch die Menschen in Deutschland so. Fast 3/4 haben die Sorge, dass ältere Menschen schwer an Corona erkranken. Knapp 2/3 befürchten, dass nicht alle, die krank werden, angemessen medizinisch behandelt werden können. Mehr als die Hälfte ist besorgt wegen der Kinder, die bislang ungeimpft sind. Die Corona-Maßnahmen, die bis zu dieser Woche galten, gingen den meisten Menschen, nämlich 60%, nicht weit genug. Sie wünschen sich strengere Regeln. Konkret ist eine deutliche Mehrheit dafür, dass die Bundesliga ohne Publikum spielt, dass Kontakte beschränkt und dass Bars, Kneipen und auch Weihnachtsmärkte geschlossen werden. Und mehr als 70% halten inzwischen eine Impfpflicht für alle Erwachsenen für richtig, wie sie politisch gefordert wird. Am Corona-Krisenmanagement gibt es große Kritik. Fast 80% der Deutschen sind damit unzufrieden. Sie sehen die Verantwortung vor allem bei der geschäftsführenden Bundesregierung aus Union und SPD und auch bei den Bundesländern. Nur wenige geben der künftigen Ampelkoalition die Verantwortung. Diese Koalition ist noch nicht im Amt, aber ihr künftiger Kurs wird klarer, seit der Koalitionsvertrag fertig ist.
Meine wichtigste Botschaft lautet: Die Ampel steht.
Für Olaf Scholz und seine SPD, aber auch für Grüne und FDP ging es in den Verhandlungen darum, eigene Positionen unterzubringen. Der vorherrschende Eindruck ist, dass sich der kleinste der drei Partner, nämlich die FDP, am meisten durchgesetzt hat. 37% der Deutschen sagen das. Etwas weniger, 32%, finden, die SPD habe sich am meisten durchgesetzt. Nur 13% können das für die Grünen erkennen.
Markus Sambale war das zum aktuellen ARD-Deutschland-Trend. Wie eng war das Verhältnis zwischen dem NSU-Trio und seinem Helfer André E.? Und wann wusste er, der zu den untergetauchten Rechtsterroristen immer Kontakt hatte, über deren mörderischen Absichten Bescheid? Im Münchner NSU-Prozess kam der heute 42-Jährige mit milden 2,5 Jahren Haft davon. Jetzt überprüft der Bundesgerichtshof seine Verurteilung wegen Unterstützung einer Terrorvereinigung. Aus Karlsruhe berichtet Thies Maaßen.
Anfang 1998 tauchten Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt unter, nachdem die Polizei ihre Bombenwerkstatt in Jena ausgehoben hatte. Schon kurz darauf lernten die drei, die bald das Kerntrio des NSU bilden sollten, André Eminger und seine Frau kennen. Bis zur Selbstenttarnung des NSU im November 2011 blieb das Trio mit den Eheleuten in Kontakt. Sie wurde zur engsten Freundin Beate Zschäpes und stellte ihr Ausweispapiere zur Verfügung. Er verschaffte den dreien konspirative Wohnungen und mietete auch mindestens 3-mal Wohnmobile an. 2 nutzten Mundlos und Böhnhardt für Überfälle auf eine Postfiliale und eine Sparkasse in Chemnitz. Mit einem anderen fuhren sie bis nach Köln, um dort im Dezember 2000 in einem von Migranten betriebenen Geschäft eine Bombe zu platzieren, getarnt als Christstollendose. Die damals 19-jährige Tochter der Inhaber wurde bei der Explosion schwer verletzt. All das ist unstrittig. Aber war Eminger in die Taten des NSU eingeweiht? Und falls ja, wann wusste er was? Handelte er vorsätzlich? War er ein Mordgehilfe, der die Taten des NSU aktiv unterstützte? Oder ein ahnungsloser, naiver Bekannter, der Freunden einen Gefallen getan hat? Diese Frage steht im Zentrum der Revision, so der Sprecher des Bundesgerichtshofs Kai Hamdorf.
Also der Senat hat heute jedenfalls erkennen lassen, dass der Schwerpunkt des Revisionsverfahrens darin liegt, welchen Vorsatz der Angeklagte hatte, und zwar in Bezug auf die Ziele des NSU und welchen Vorsatz er eben zu welchem Zeitpunkt hatte.
Das Münchner Oberlandesgericht hatte André Eminger in seinem Urteil vom 11. Juli 2018 in wesentlichen Punkten freigesprochen und argumentiert, Eminger habe lange Zeit nichts von den Morden, Attentaten und Raubüberfällen des NSU gewusst. Das habe sich erst Anfang 2007 geändert. Damals wurde Beate Zschäpe wegen eines vermeintlichen Einbruchs in der Nachbarwohnung zur Polizei vorgeladen. Eminger begleitete sie mit auf die Dienststelle, gab sie als seine Ehefrau aus und stellte dafür auch den Ausweis seiner echten Frau zur Verfügung. Ab diesem Zeitpunkt sei Eminger weitgehend eingeweiht gewesen, so die Münchner Richter. Weil er dem NSU mit diesem Wissen im Jahr 2009 2 Bahncards unter falschem Namen verschaffte, wurde er schließlich wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung verurteilt, allerdings zu einer äußerst glimpflichen Strafe. Die Bundesanwaltschaft will sich damit nicht zufrieden geben. Bundesanwalt Jochen Weingarten.
Wir haben nach Auswertung der schriftlichen Urteilsgründe Rechtsfehler im Rahmen der Beweiswürdigung aus unserer Sicht festgestellt und deshalb auch heute beantragt, den Freispruch des Angeklagten aufzuheben und die Sache ans Oberlandesgericht München zurückzuverweisen.
Auch Nebenklageanwältin Edith Lunnebach hofft darauf, dass das Verfahren gegen Eminger noch einmal aufgerollt wird. Dass André Eminger den NSU ganz bewusst unterstützt hat, steht für Lunnebach außer Frage. Der 42-Jährige, dessen ganzer Körper mit Nazi-Tattoos bedeckt ist, sei ein als Werbeplakat verpackter Neonazi. Dass er von den Taten des NSU nichts gewusst habe, sei lebensfremd. Der Vorsitzende Richter des 3. Strafsenats des Bundesgerichtshofs, Jürgen Schäfer, ließ heute zumindest durchblicken, dass das Urteil des Oberlandesgerichts in München durchaus Anlass zu Fragen und Diskussionen gibt. In 2 Wochen will der BGH sein Urteil verkünden. Thies Maaßen, Karlsruhe.
Er war der Überflieger der österreichischen Bundespolitik, Sebastian Kurz. Bereits mit 27 Jahren war er Außenminister, mit 31 Bundeskanzler im ersten Kabinett zusammen mit FPÖ. Nach dem Platzen der Regierung durch die Ibiza-Affäre wurde der ÖVP-Politiker nochmal Bundeskanzler zusammen mit den Grünen. Nach den Ermittlungen wegen Korruptionsverdacht ist er im Oktober zurückgetreten. Heute also der überraschende weitere Schritt, der komplette Rückzug aus der Politik von allen Ämtern. Zuletzt war er Parteichef und Fraktionschef der konservativen ÖVP. Heute hat sich Sebastian Kurz in einer Pressekonferenz erklärt.
Ich bin weder ein Heiliger noch ein Verbrecher. Ich freue mich persönlich auf den Tag, auch wenn es Jahre dauern kann, wo ich bei Gericht auch beweisen kann, dass die Vorwürfe gegen meine Person schlicht und ergreifend falsch sind.
Soweit Sebastian Kurz heute Nachmittag. Der Komplettrückzug des Sebastian Kurz aus der Politik. Ein Kommentar von Österreich-Korrespondent Clemens Fehrenkotte.
Mit seinem vollständigen Abgang von der politischen Bühne Österreichs zieht Sebastian Kurz die notwendige überfällige Konsequenz aus einer Lage, die ihm keine andere Alternative offen ließ und in die er sich selbst hineinmanövriert hat. Die wieder einflussreich gewordenen Granden der Volkspartei in den Bundesländern, die sich Sebastian Kurz 2017 in kollektivem Kalkül bereitwillig und devot unterworfen hatten, um mit dem jungen Aufsteiger und seinem PR-versierten Team endlich wieder an die Regierungsmacht zu kommen, haben nach wochenlang zähen Abwartens nunmehr die Daumen gesenkt. So konnte es aus ihrer Sicht nicht mehr weitergehen. Der als zur Seite gehen betitelte Rückzug von Sebastian Kurz aus dem Kanzleramt vor 2 Monaten war eben halbherzig. Die durchsichtige Personalrochade, Außenminister Schallenberg zum Überraschungskanzler ohne Hausmacht zu machen und gleichzeitig Partei- und Fraktionschef zu sein, war überflüssig. Das wochenlange Abtauchen des Ex-Kanzlers von der politischen Bildfläche, während zeitgleich die Folgen seiner fahrlässig frühzeitigen Entwarnung der Pandemie im ganzen Land sehr schmerzhaft und folgenreich offenkundig wurden, war nicht länger zu tolerieren. Die Gründe, die der bisherige Berufspolitiker für seinen verspäteten Rücktritt von allen Ämtern ins Feld führt, können nicht überzeugen. Dass er sich in den vergangenen Wochen und Monaten gejagt gefühlt habe von den Vorwürfen und Ermittlungen gegen ihn und ihm dies die Begeisterung für die Politik verleidet habe und dass ihm zudem die Geburt seines Sohnes vor Augen geführt habe, dass es noch etwas Wichtigeres gäbe als die Politik, das klingt eher wie ein letzter, vergeblicher Versuch, dem politischen Untergang einen menschelnden Spin zu geben. Was ihm das Ende seiner 10-jährigen Regierungs- und Parteikarriere beschert hat, waren die schieren Marketing- und Machtmethoden, die Kurz und seine Prätorianer genannten Berater auf dem Weg nach ganz oben angewandt hatten und die, zeitversetzt, nach der Beschlagnahme, Auswertung und Veröffentlichung der unzähligen Chatprotokolle offenbar geworden waren. ÖVP-Landesparteichefs konnten dort nachlesen, wie verächtlich und zynisch im engsten Kreis von Kurz über sie gedacht und gesprochen wurde. Dem Druck der Korruptionsermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen Kurz sowie gegen andere ehemalige und amtierende ÖVP-Größen hätten die Parteigranden in den Ländern noch standgehalten, nicht aber der Perspektive von stets neuen innenpolitisch verheerenden Ermittlungsergebnissen dauerhaft überrascht zu werden. Mit Sebastian Kurz, der im Land ebenso viele glühende Anhänger wie Gegner hat, verlässt ein Politikertyp die große Bühne, der Österreichs innenpolitische Landschaft gründlich durcheinandergewirbelt hat. Die Ära Kurz ist vorbei.
Der ehemalige österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz zieht sich komplett aus der Politik zurück. Ein Kommentar aus Wien war das von Clemens Fehrenkotte. Und in Österreich überschlagen sich die Ereignisse. Kurz vor der Sendung kam die Eilmeldung. Auch Kurz Nachfolger Bundeskanzler Alexander Schallenberg stellt sein Amt nach knapp 2 Monaten zur Verfügung. Es sei nicht seine Absicht gewesen, Vorsitzender der Volkspartei ÖVP zu werden. Er, Schallenberg, sei der festen Ansicht, dass beide Ämter, Regierungschef und Bundesparteiobmann, wie es in Österreich heißt, der stimmenstärksten Partei Österreichs, rasch wieder in einer Hand vereint sein sollten. Und das sieht er in seiner Person nicht. Offenbar ist darin der Rücktritt begründet. Hintergründe dazu, weitere gibt es noch nicht. Polen und Ungarn sind seit Jahren dabei, die EU-Kommission und die Solidarität innerhalb der Europäischen Union zu prüfen, mit der Verweigerung, sich an einer solidarischen Flüchtlingspolitik zu beteiligen und vor allem mit der Beschneidung von Unabhängigkeit der Justiz in Polen und der Medien in Ungarn haben beide Länder aus europäischer Sicht den Bogen überspannt. Gegen beide Länder läuft ein Rechtsstaatlichkeitsverfahren. Das könnte dazu führen, dass Polen und Ungarn die Gelder gekürzt werden, was immer wahrscheinlicher wird. Denn heute hat der Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof empfohlen, die Klage beider Länder abzuweisen. Der Bericht von Matthias Reiche.
Es kam wie von vielen erwartet. Der Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof in Luxemburg empfiehlt, die Klage von Polen und Ungarn gegen den sogenannten Rechtsstaatsmechanismus abzuweisen. Dieses Instrument hatten die Staats- und Regierungschefs der EU im vergangenen Jahr beschlossen. Es sieht vor, dass Mitgliedstaaten europäisches Fördergeld gekürzt werden kann, wenn sie sich nicht an rechtsstaatliche Prinzipien halten, etwa bei Korruption oder wenn die Unabhängigkeit der Justiz in Gefahr ist und wenn bei den Verstößen EU-Mittel im Spiel sind. Polen und Ungarn waren von Anfang an gegen diesen Mechanismus und hatten im März dagegen geklagt. Aus Sicht des Generalanwalts am EuGH verstößt der Mechanismus allerdings nicht gegen EU-Recht. Sein Schlussantrag ist für die Richter des EuGH nicht bindend, in vielen Fällen aber folgen sie den Empfehlungen. Mit einem Urteil wird Anfang kommenden Jahres gerechnet. Aus Brüssel, Astrid Korall.